Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Persönlich. Daniel Hitzig im Gespräch mit Gästen.
Das Persönliche auf DRS 1 heute aus der Lokrenise St. Gallen, da wo früher noch Loken parkiert haben, ist heute ein modernes Kulturzentrum eingerichtet. Das Gastin persönlich heute ist die aktuelle Chefin der St. Galler Regierung, Karin Keller-Sutter, eine Politikerin, die schon eine national bekannte Grösse war, bevor sie im Herbst für die Freisinnig-Liberalen in Ständerat zu Bern gewählt worden ist. Mein anderer Gast, der ist heute zwar nicht mehr aktiver Politiker, aber immer noch durch und durch ein politischer Mensch. Der Hans Fässler ist 10 Jahre als SP-Vertreter im St. Galler Grossen Rat, dem heutigen Kantonsrat, gesessen. Von Beruf ist er Englischlehrer an der Kantonsschule zu Drogen und Historiker. Ihnen beiden und allen anderen herzlich willkommen. Karin Keller-Sutter, als ich vor ein paar Wochen in St. Gallen ihrem Büro angerufen habe und gefragt habe, ob der Termin irgendwie persönlich hat, geheißen, oh nein, da ist sie besetzt und diskreterweise hat man mir nicht gesagt, für was. Jetzt sind sie doch da, jetzt können sie uns vielleicht auch verraten, was denn ihre Agenda steht heute?
Ja, es ist heute Fasnachtssonntag. Und ich bin ja eine Wielerin und Wiel ist Fasnachtshochburg. Ich bin selber auch Wieler Hofnarr. Und es ist so, dass sich die Wieler Hofnarren treffen am Mittag zum gemeinsamen Essen. Und dann gehen wir natürlich auf den grossen Fasnachtsumzug zusammen.
Fasnacht, das assoziiert viele Leute mit Masken, mit Larven. Macht ja aber eigentlich keinen Sinn, dass sie in einer Maske gehen. Die Leute wollen ja sie sehen, oder?
Ich habe dann heute Nachmittag eine Narrenkappe an. Die habe ich mir immer sonst an. Vielleicht ist sie einfach unsichtbar. Unter einem Jahr, aber heute Nachmittag habe ich eine Narrenkappe an und einen Hofnarrenorden und sonst an der Fasnacht gibt es schon auch Möglichkeiten jetzt bei uns, wo man dann verkleidet geht. Nicht mehr maskiert vielleicht wie früher, weil heute ist man ja geschminkt dann mehr und so verkleidet.
Wenn Sie sagen Narrenkappe, dann sehe ich eher so die deutsche Fasnacht, der Karneval von mir. Helau, helau, ist das eher so?
Also ich würde jetzt sagen, wir sind natürlich Alemannen, oder, in dieser Region von der Schweiz. Und der Einfluss von der alemannischen Fasnacht ist natürlich gerade in der Ostschweiz auch gegeben. Das ist sicher so. Aber die Narrenkappe, das hat eben mit dem Hofnarr zu tun und das ist eine Figur von der Wieler Fasnacht.
Sie haben nicht so viel mit Fasnacht am Hut, Hans Fässler.
Nein, gar nicht. Vielleicht hat es damit zu tun, dass ich Protestant bin. Ein protestantischer St. Gallen. Sozialisiert worden bin. Vielleicht hat es mit gewissen Erscheinungen von der Fasnacht zu tun, wo man keine Freude macht. Natürlich, wenn ein Kind sich verkleidet und Leute in den Gucken Musik durch die Straße ziehen, stört mich das nicht. Die ganze Föbü-Tradition in St. Gallen finde ich eine ganz seltsame Geschichte. Ich weiß nicht, ob die Narren in Wiel, ist das eine ähnliche? Da wird man gewählt.
Oder? Jetzt müssen Sie schon übersetzen. Ja. Die Föbü-Tradition, was ist das?
Die Föbü-Tradition ist, dass seit ja, wahrscheinlich 20, 30 Jahre, jemand aus dem St. Galler Kuchen gewählt wird als Vödelbürger. Und das hat eine Doppeldeutung. Einerseits Vödelbürger, so wie ich es eigentlich gelernt habe, als Begriff ist da jemand so ein bisschen langweiliger, biederer. Aber es soll scheint auch bedeuten, dass das Leute mit Vödeln sagen, also mit Mut. Wobei, wenn ich die Liste durchgegangen bin, bis ich gestern noch mal durchgegangen, dann muss ich sagen, so viel Mut entdecke ich unter denen nicht.
Also Sie würden es ablehnen, wenn man Sie vorschlagen als Vödelbürger, ja, obwohl Sie haben Vödel, oder?
Absolut. Nicht, weil ich jetzt behaupte, ich hätte Vödel, sondern weil ich mit dieser Tradition nichts zu tun habe. Dann ist die Vödelbürger wieder ein aus dem St. Galler freisinnigen Kuchen, also aus dem Humbler-Umfeld. Und das Zweite, was mir gar nicht gefällt, an der Fasnacht sind Schnitzelbanken. Ich habe selber einmal ein Versli für eine Gabaret-Aufführung geschrieben, da ist es so gegangen. Der politische Humor kommt hierzulande selten vor und lebt, wenn überhaupt, auf Raten in sogenannten Reservaten. Davon ist eins die Fasnachtszeit. in der das Bürgertum bereit ist, herzlich über das zu lachen, mit dem sie uns sonst fertig machen. Und mir graut bereits vor den lustigen Hummlerscherzli, die jetzt dann kommen, die eine Schnitzelbank. Ich finde, man sollte unterem Jahr sich engagieren und politisieren und etwas machen und Mut zeigen. Und an der Fasnacht ein paar freche Sprüche machen, ist für mich eine sehr widersprüchliche Geschichte.
Gut, das war jetzt eine Breitseite gegen die Fasnacht, wo ich mir vorstellen kann, die einen, die heim haben gesagt, endlich sagt es mal jemand, und die anderen, wenn jetzt nicht sagen, welches Lager grösser ist, haben gefunden, oh, das ist aber langweilig. Jetzt sind Sie noch mal dran, Frau Kellersutter. Sie sind Hofnärrin.
Hofnarr.
Ah, nicht einmal die weibliche Form.
Nein. Ich glaube, eine Närrin ist wahrscheinlich im Sprachgebrauch nicht das gleiche wie ein Hofnarr. Also ein Narr, der ja auch den Spiegel vorhalten soll. Und das ist bei uns ein bisschen Tradition. Ja, es ist auch so, dass man gewählt wird in der Stadt Wil. Das ist natürlich absolut willkürlich von der Fasnachtsgesellschaft bestimmt. Aber es ist halt schon so, oder, in den katholischen Gebieten vom Kanton, wie jetzt auch in Wil, gibt es die Fasnacht. Für mich ist das auch ein Teil von mir, von meiner Identität, auch als Kind. Ich bin als Kind immer an der Fasnacht gewesen, bin in einem Restaurant aufgewachsen, wo dekoriert war, wo es Fasnacht gegeben hat. Ich bin selber als Wiler Teufel gegangen, als wahrscheinlich eines von den ersten Mädchen überhaupt. Und das ist für mich halt auch ein Teil von Kultur und von Tradition.
Und der Teil, den der Hans Fässler jetzt beschrieben hat, dass es Neimentouren halt wie so ein bisschen, ja, ich glaube, das kann man schon sagen, eine Ventilfunktion hat, Fasnacht, auch historisch. Das ist der Moment, wo quasi alle gleich sind, weil man kann sich hinter einer Maske verstecken, man kann den Mächtigen auch mal wüst sagen.
Also ich finde die Ventilfunktion nicht grundsätzlich schlecht. Ich denke, wenn die Leute Freude haben an dem, das ist ja freiwillig, man kann ja teilnehmen oder nicht teilnehmen, und die Leute, die Freude haben an dem, die sollen doch das geniessen, das ist die fünfte Jahreszeit, und in anderen Landesgegenden hat es vielleicht weniger Tradition, findet nicht statt, und ja, ich sehe das locker.
Ich habe noch eine Ergänzung zur St. Galler Fasnacht. Wenn es wieder eine Breitseite gibt, müssen Sie mich unterbrechen, ich tendiere ein bisschen zur Breitseite.
Das Wort ist frei heute, Herr Fässler. Also.
Der oberste Fasnächtler in St. Gallen, ich glaube, er ist irgendwie Präsident von der Vereinigten Guggen und so, ist ein UBS-Banker. Und dann war der grosse Titel in der Zeitung, jetzt gibt es doch endlich einmal gute Nachrichten zu den Banken und zu der UBS. Ist doch auch ein glatter Kerl. Und der Niklas Mayberg hat dem gesagt, die Aufhebung der Widersprüche im Schosse des Volkes. Also da sich alles so im allgemeinen
Taumel. Ich glaube, bei dem Thema werden Sie beide sich heute nicht finden, müssen Sie
auch. Ja gut, aber auch die bei Banken arbeiten, sind Menschen, oder? Also von
Sie haben ihn nicht abgestritten.
Ein letztes Wort noch zur Fasnacht, also die national bekanntesten, die auch am Fernsehen übertragen wird, etc., sind logischerweise die Luzerner Fasnacht, eine katholische und meines Wissens die einzig wichtige, grosse protestantische Fasnacht, die von Basel und von der Zentralschweiz aus, habe ich mir sagen lassen, im Büro, schaut man eher so ein bisschen verächtlich auf die Ostschweiz. Und, ja, das ist eher der Stil, dekorierte Beizen, wo dann Servierpersonal oben ohne serviert. Sie haben gesagt, Sie sind in einem Restaurant aufgewachsen. Das war bei Ihnen nicht so gewesen.
Nein, also oben ohne schon gar nicht. Also ich muss Ihnen sagen, es ist sogar so gewesen, ich kann mich erinnern als Kind, dass er durch Zeitenwächter von der Stadt, also ein Stadtrat, also von der Stadtbehörde, ist jeweils gemessen, dass die Rocksäumli vom Servierpersonal nicht zu weit oben gewesen sind. Also da hat man natürlich kontrolliert. Also so viel zum Thema, ja, staatliche Kontrolle. Und nein, ich finde natürlich den Teil auch absolut überflüssig, wo einfach jetzt da die Sexfasnacht ist, weil da kann man ja heute 24 Stunden am Tag haben, im Internet und überall. Also ich glaube, das ist nicht ein Teil der Fasnacht, aber der Teil der Fasnacht sind die Masken, Maskenbälle, Traditionen, Dummzeug. Da ist wahnsinnig viel Kreativität auch dahinter und Leute, die den Plausch hinter
dem. Gut, also fahren wir ab mit dem Klischee über die Ostschweizer Fasnacht. Kommen zu einem anderen. Und jetzt denken Sie vielleicht aber nicht schon wieder den Dialekt, den die Restschweiz nicht gern hat. Das machen wir jetzt wirklich einmal nicht. Aber eine andere Geschichte, die in den Medien war, letzte 2012 wird das Bundesverwaltungsgericht auf St. Gallen zügeln. Und etliche Beamte, die jetzt zügeln müssen, haben gesagt, oh, in die Ostschweiz. Wie ist das bei Ihnen angekommen, Herr Fässler?
Es kommt ein bisschen darauf an, was mit dem «au» gemeint ist. Wenn sie damit Mühe haben, dass sie zögeln müssen, dann kann ich das voll verstehen. Ich bin ein sehr sesshafter Mensch. Ich wohne mit einem Jahr Ausnahme mein ganzes Leben in der Stadt St. Gallen und würde eigentlich nicht gerne wegziehen. Aber wenn dann so ein bisschen dem, was ich Snobismus sage, mitschwingt, also da läuft ja nichts, das ist irgendwie am Rand der Welt, das ist Bieter, das ist langweilig, dann habe ich Mühe damit und dann habe ich auch ein bisschen versucht, da Gegensteuer zu geben. Ich bin auch gefragt worden, einen Artikel zu schreiben, wo da ein bisschen ein anderes St. Gallen zeichnet und habe dann eben versucht...
Und zwar im Tagesanzeiger
in Zürich,
also nicht da.
Und
hat dann... Sind ja schon St. Gallen, dass es da schön ist.
Ja, auch nicht alle. Und habe dann versucht, ein bisschen St. Gallen hat ein Klischees vorbeizuschreiben. Also ich nicht wollen über... St. Gallen und das Kloster und Bratwurst und die Universität, sondern ein bisschen Miss St. Gallen beschrieben. Und da hat noch ein gutes Echo ausgelöst. Also Franz Holler hat mir eine Mail geschickt, er will sofort auf St. Gallen zögeln, nachdem man meinen Artikel gelesen hat. Und mittlerweile ist sogar eine Einladung vom Verwaltungsgericht gekommen. Sie möchten doch gern, dass ich mal mit denen reden, damit die paar von denen Leute, die offenbar nicht so gerne herzüchen, mal persönlich kennenlernen können.
Da hat sie also aus, ich würde jetzt mal sagen, das bürgerliches, traditionelle St. Gallen, erstmal hat man den Hans Fässler richtig gern gehabt, oder?
Also vom bürgerlichen St. Gallen habe ich wenig bis keine Reaktionen
gehabt. Aber er hat ja schon ein bisschen den Ruf so von einem schwierigen Zeitgenoss, oder?
Ja, ich denke, das kann man so sagen. Ja. Also er ist sicher einer, der provoziert, der querdenkt und das finde ich eigentlich gut. Ich finde es richtig, wenn in einer Gesellschaft Diskussionen stattfinden, wenn nicht alle gleich denken und wenn man vor allem auch, und das ist ja ein riesen Wert von unserem Land, da darf artikulieren und wenn es eine Diskussion gibt über andere Ideen.
Also er ist alles nur kein Langweiler.
Ja, da, also wir kennen uns nicht näher, aber ich finde ihn nicht langweilig.
Nein, aber ich will nochmal zurück auf die Geschichte mit dem Verwaltungsgericht. St. Gallen ist natürlich schon in einer peripheren Lage in der Schweiz. Sie sind Regierungspräsidentin, gehen jetzt auf Bern. Wie erleben Sie, dass zum Beispiel in Bern St. Gallen wahrgenommen wird? Ist das ein Klischee, dass es halt ein bisschen weiter weg ist und man das Gefühl hat, die Schweiz hört in Zürich oder in Winterthur auf?
Nein, es ist wahrscheinlich schon kein Klischee, weil man stellt schon fest, dass viele Leute in der Schweiz die Ostschweiz nicht gut kennen. Also da ist es so und wenn sie hierher kommen, sagt da, weil Tolma ist oder weil eine andere Veranstaltung ist, dann gefällt es ihnen sehr gut da. Wir haben auch eine sehr hohe Lebensqualität in der Ostschweiz. Aber was mir nicht gefällt, ist, wenn wir selber anfangen, immer darüber reden, wir sind an der Peripherie, wir sind in der Randregion. Das ist jetzt einfach zufällig so, wenn wir die Schweiz anschauen und die Grenzen von der Schweiz anschauen. Wir sind ein Grenzkanton, das ist so. Aber wir sind im Zentrum von einer lebendigen Region, Region Bodensee, wo auch international ist, mit Österreich, mit dem Fürstentum Liechtenstein, mit Deutschland. Wir haben einen regen Austausch. Und ich sehe mich nicht am Rand. Also ich finde eine der schlimmsten Erfindungen, auch das Malaise Ostschweiz, oder sich da quasi
zu also Sie gehören zu nicht jammern. Zu denen, die jammern.
Nein, wir dürfen durchaus ein Selbstbewusstsein haben. Ich habe es gesagt, wir haben eine hohe Lebensqualität, wir haben ein hohes Bildungsangebot, auch kulturell attraktiv, auch wirtschaftlich. Wir sind sehr exportorientiert. Man muss Licht nicht unter den Scheffel stellen.
Ja, und es gibt ja doch, also St. Gallen hat eine reiche Geschichte und man hat St. Gallen und St. Gallerinnen je nachdem auch gern. Also sie sind jetzt gerade zur Schweizerin des Jahres gewählt worden in der Abteilung Politik. Also es gibt wirklich keinen Grund zum Jammern. Wir haben zwar noch nicht über Politik geredet und wollen auch nur so ein bisschen indirekt über Politik reden heute, aber man hat schon gut gemerkt, dass Sie beide sehr politische Menschen sind und jetzt nimmt es mich Wunder, wie wird man zu dem? Also was hat Sie geprägt? Von Ihnen, Frau Keller-Sutter, haben wir schon gehört, Sie sind in einem Restaurant quasi aufgewachsen. Wie ist das bei Ihnen, Herr Fässler? Sie sind gerade da, ein Steinwurf von dieser Lokremise gross geworden.
Ja, ich bin im Lächenquartier aufgewachsen, ein paar hundert Meter von da. Und in einer Arbeiterfamilie, also meine Mutter war Köchin, der Vater war ausgelernter Arbeiter in der Schokofabrik Maestrani, eigentlich ein Bauernsohn, ich denke, das hat mich geprägt, also dass ich aus einfachen Verhältnissen komme und das war für mich eigentlich auch das Leben lang der Referenzrahmen oder die Orientierung gewesen. Wenn ich dann direkt in die Politik gekommen bin oder wenn ich dazu gekommen bin, mich politisch in der SP zu engagieren, ist ein längerer Weg oder eine kompliziertere Geschichte. Vielleicht kommen wir dann später nochmal darauf zurück. Aber ich denke, dass ich dann so in den 80er Jahren eigentlich politisiert worden bin, vor allem durch Leute, die ich mit ihnen zusammengelebt habe, in WGs und in der Bilanz, könnte man wahrscheinlich sagen, durch starke Frauen und durch feministische Frauen eigentlich geprägt worden bin. Also die haben mich sehr stark gefordert.
Sie lachen, Frau Keller-Sutter. Schön, oder?
Ja, das freut mich natürlich, wenn die Frauen die Männer fordern, selbstverständlich. Aber ich denke, da haben wir vielleicht einen gemeinsamen Anknüpfungspunkt. Ich bin ja eben im Restaurant, in einem Betrieb aufgewachsen, wo halt auch davon gelebt hat, dass eine Frau, meine Mutter, den Betrieb getragen hat, gegen aussen aufgetreten hat. Und ja, wer so in einem gewerblichen Umfeld sich bewegt oder da ein bisschen kennt, weiss, dass in einem Familienbetrieb halt alle müssen ihre Rolle spielen. Und das war immer irgendwie selbstverständlich gewesen, dass meine Mutter arbeitet, dass sie die Rolle spielt, dass sie jetzt eine Frau ist, hat jetzt da, das war keine Diskussion gewesen.
Also Sie haben in dem Sinn ein starkes Vorbild gehabt als Frau mit Ihrer Mutter und gleichzeitig der Vater nebendran, wo Sie haben drei ältere Brüder, die gefunden haben, die Kleinste jetzt da, das Nesthäkchen, die muss nicht studieren. Das braucht es eigentlich nicht für eine Frau.
Doch, also mein Vater ist zwar, würde ich jetzt sagen, aus heutiger Sicht katholisch-konservativ gewesen und er hat eine klare Vorstellung, eine biologische Vorstellung von den Frauen. Oder? Also die Frauen können Kinder über und damit sind sie eigentlich grundsätzlich limitiert irgendwo in ihrem Leben, weil sie ja dann eine Aufgabe haben. Aber er hat immer wollen, dass ich eine gute Ausbildung mache, weil bei seiner Tochter war ihm wichtig, dass die nie von einem Mann abhängig ist. Also da war dann schon noch interessant, das war auch ein bisschen widersprüchlich auf eine Art.
Hat es quasi wie beide Elemente gegeben. Ja. Aber es war so, gewesen, dass Sie effektiv sicheres Zeug hatten, um eine Uni zu machen und haben dann aber einen anderen Weg eingeschlagen.
Ich habe eine Fachhochschulausbildung, ich bin Übersetzerin, Konferenzdolmetscherin, habe ein Nachdiplom gemacht in Pädagogik, habe auch unterrichtet, Berufsmittelschule, auch Englisch, wie der Herr Fessler. Mein Vater, ich muss das nochmal klar sagen, ist der, der mich sehr ermutigt hat zum Studium und unterstützt hat in dem Sinne.
Sie haben gesagt, Herr Fessler, vorher ein bisschen Umweg zu Ihrem linken Selbstverständnis. Wenn man so ein bisschen in die Unterlagen geht, dann über die beiden Personen, Persönlichkeiten im heutigen Persönlich auf der Seite, dann liest man oder erfahrt man etwas sehr Spannendes. Der Herr Fessler hat früher eher rechte Neigungen gehabt und Frau Karin Keller-Sutter eher linke Neigungen. Und da möchte ich jetzt noch einen Moment dabei bleiben. Wie war das bei Ihnen? Es gibt da eine schöne Anekdote dazu, Herr Fessler.
Also vor der Anekdote möchte ich einfach so eine Redewendung zitieren. Die einen schreiben sie am Churchill dazu, andere, verschiedene andere Persönlichkeiten. Wer vor 20 kein Sozialist ist, hat kein Herz. Wer nach 20 immer noch Sozialist ist, hat keinen Verstand.
Genau, und ich bin froh, dass der Hans Fessler Frau, das selber zitiert.
Frau Keller-Sutter entspricht jetzt offenbar genau. Dem Sprichwort bestens. Bei mir läuft es völlig quer. Ich habe in der Kanti-Zeit, so etwa mit 16, so auf der Suche nach einer Orientierung, eine Zeit gehabt, wo ich mit bekannten St. Galler Persönlichkeiten zusammen rechts politisiert habe. Das ist so eine Art pubertäre politische Phase gewesen.
Also heute bekannte Persönlichkeiten,
jawohl,
zum Beispiel?
Zum Beispiel der Konrad Hummler, zum Beispiel der Valentin Landmann und der Adrian Rüesch, Sohn vom Aristoglubgat Regierungsrat geworden, FDP-Regierungsrat Ernst Rüesch. Wir hatten so eine Gruppe und haben an der Kantonsschule, also am Gymnasium, so ein bisschen versucht, ein Gegengewicht zu den sehr starken Linken bilden. Ich habe mich, glaube ich, ein bisschen geschmeichelt gefühlt, dass ich als gewöhnlicher Büetzersohn so in diesen Kreisen akzeptiert worden bin. Wir haben uns dann einmal da unten am Rosenberg getroffen und haben diskutiert und gemacht und haben dann einmal sogar so eine Art Spitzeltour gemacht, wo man versucht, dann so ein bisschen zu schauen, wer sich da bei den Linken trifft, in den Naturfreundhütten im Kaien. haben dort Autonummern aufgeschrieben von diesen bösen Linken. Und da ist eine Episode, die natürlich nachher eine politische Bedeutung bekommt, wo die ganze Fischenskandal platzt ist, wo ich schon längstens, wenn ich heute würde sagen, einen soliden Linken, einen soliden Sozi war dabei, bin ich dieser Geschichte wieder nachgegangen, habe dann auch einen Aufsatz darüber geschrieben für ein Buch und das quasi öffentlich bekannt, die Jugendsünde. Und man hat dann schön nachverfolgen, wie die Informationen dann bei den verschiedenen Genossen für mehr in den Fischen gelandet sind.
Und Sie haben sich dann irgendwann bei denen einmal noch persönlich entschuldigt und gesagt, dieser Beitrag, Naturfreundehaus, das ist im Fall
ich. Bin ja, also ich habe so viel wie möglich von denen, die ich noch gefunden habe, habe ich dann kontaktiert und habe die Situation geschildert. Und es ist auch nicht so, dass das irgendjemand mir übel genommen hat, sondern sie haben alle gefunden, dass es richtig jetzt mit dem an die Öffentlichkeit
zu kommen. Aber eine schöne Geschichte, würde ich sagen. Und bei Ihnen, jetzt wollen wir natürlich Ihre Geschichte auch noch hören, bei Ihnen habe ich gelesen, Sie seien eine begeisterte Punk-Hörerin gewesen, mehr als einmal an einem Clash-Konzert, und zwar nicht das zu Winterthur oder zu Lausanne, wo ich seinerzeit gesehen habe, sondern in London. Sie waren in dieser Zeit in London gewesen, und ich habe mich dort mal auch für die Musik interessiert, die ist doch eigentlich relativ klar links zu Hause gewesen. Sind Sie dort mal auch eher noch an Sympathie gehabt, so ein bisschen für die rebellische Seite gegen den Staat?
Nein, also ich muss sagen, so in der Kantizeit schon. In der Kantizeit würde ich sagen, bin ich eher links gewesen. Also wir haben einfach, das war meine Form von Auflehnung gewesen, auch gegen, ja, sagen Sie, Establishment, Direktor von der Schule, Freisinnige, Oberst. Das war für mich irgendwie das Gegenbild gewesen, respektive da, wo ich mich halt auch dagegen aufgelehnt habe als Jugendliche. Ich meine auch daheim. Mein Vater hat Aktivdienst gemacht im Krieg. Und ich wollte ja nicht mit 16 oder 17 genau gleich sein wie meine Eltern oder eben wie die Generation. Das ist klar. Die Zeit, die Sie ansprechen in London, da bin ich schon über 20 gewesen. Das stimmt, ich war da an diesem Punk-Konzert gewesen, das ist auch wirklich Zeitgeschichte, Musikgeschichte, das ist sehr eindrücklich. Ich habe immer einen liberalen Aspekt auch gesehen im Punk-Rock persönlich, weil sehr viel auch die Frage von der Freiheit, England ist eine andere Gesellschaft als die Schweizer Gesellschaft, ist eine Ständegesellschaft und die Gesellschaft ist auch ein bisschen vorgestellt worden durch den Punk-Rock. Also von dort her gibt es durchaus einen liberalen Ansatz und ich bin ja sehr zugeneigt gsi auch der Margaret Thatcher. Also ich bin damals in England gsi, wo der Bergarbeiter Krach gsi ist zwischen der Margaret Thatcher als Premierministerin und der anderen Seite der sehr starken Gewerkschaften, und sie hat natürlich das Land von dem her auch ein bisschen aufgebrochen
und wahnsinnig und polarisiert auch.
Das hat sie vielleicht, aber es hat damals auch eine gewisse, ich muss jetzt sagen, konsequente Hand braucht, wenn man gesehen hat, das ist einfach monatelang gestreikt worden, auch im öffentlichen Verkehr einfach gar nichts gegangen. Sie hat schon Recht müssen durchgreifen und sich durchsetzen.
Haben Sie den Film schon gesehen?
Nein, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich werde ihn selbstverständlich schauen.
Das finde ich jetzt eine ganz abenteuerliche ideologische Geschichte, die wir da gehört haben. Also mir wird es fast schwindelig, wenn ich versuche, Punk und den liberalen Aspekt von Punk und Margaret Thatcher und das Niederschlagen und Niederklüppeln vom Bergarbeiterstreik irgendwie unter einen Hut zu bringen.
Gut, also
vielleicht müssen wir da noch eine zusätzliche Sendung dazu machen. Mir kommt gerade noch in den Sinn, dass Stichwort Valentin Landmann, St. Galler Freisinn, die haben mal einen Stamm in St. Gallen, FDP-Stamm hat er geheissen. Und dort haben sie dann das Thema Hells Angels behandelt, natürlich mit dem Valentin Landmann und seiner Affinität zu den Hells Angels. Und haben dann auch herausgefunden, es gäbe sehr viele Ähnlichkeiten zwischen den Hells Angels und dem Liberalismus. Also das finde ich sehr abenteuerlich. Für mich ist der Bergarbeiterstreik und Margaret Thatcher auch ein wichtiges prägendes Ereignis. Wir haben in St. Gallen in der Grabenhalle eine Veranstaltung gemacht mit Vertretern von der National Union of Miners. Und im Rückblick muss man ja sagen, ist da wahrscheinlich eines von den grossen Ereignissen in der Durchsetzung vom Neoliberalismus, wo wir heute alle so darunter leiden. Also das ist nicht einfach eine starke Frau, die sich da gegen übermächtige Gewerkschaften durchgesetzt hat, sondern das ist eigentlich ideologisch im Zusammenhang mit Pinochet, Chile, Reagan, Thatcher, Bergarbeiterstreik. Das ist der Anfang von dieser Periode und von dem Schlamassel, wo man heute knietief drinnen hat.
Und das ist ja eigentlich die Sendung. Ich finde das wahnsinnig spannend, aber man hat mir gesagt, gell, Daniel, das ist es persönlich und du musst dann nicht nur politisieren mit diesen beiden. Und darum möchte ich jetzt gern doch noch beim Stichwort Margaret Thatcher bleiben. Und ihr Übername war ja die Eiserne Lady. Und das ist etwas, wo man Ihnen auch sagt, Frage anhängt. Frau Karin Keller-Sutter, Sie gelten auch so als die kühle Blonde aus dem Osten, die über Leichen geht und knallhart irgendwie ihre Politik durchzieht. Asylbewerber, Fußballfans. Wie ist das mit dem Image?
Gut, also die kühle Blonde, natürlich blond bin ich nicht, das ist schon mal das eine. Und das andere ist, das ist natürlich klar, dass man, wenn man politisiert in einem Bereich oder wenn man auch vielleicht Überzeugungen hat oder wie ich jetzt, ich sehe mich als einen konsequenten Mensch, wo, wenn man etwas entscheidet, finde ich, muss man es auch durchziehen, dann ist es klar, dass es auch Klischee gibt, es gibt Etiketten. Ich habe auch gelernt mit dem Leben. Was mich ein bisschen ärgert dahinter, ist manchmal, wenn man so, jetzt mehr sagt, Hardliner oder so, und mit dem irgendwie so den Eindruck erweckt, einfach nicht unreflektiert, macht einfach mal etwas.
Dampfwalze.
Und da ist es natürlich überhaupt nicht. Oder wenn man gerade Problematik anschaut, wo wir haben mit der Gewalt im Sport, ist das sehr ein komplexes Thema, wo nicht einfach eine Massnahme greift, aber es braucht eben auch, und das ist auch meine Rolle, ich bin ja Polizeidirektorin, ich bin auch dafür zuständig, den Rechtsstaat durchzusetzen.
Aber tut es Ihnen weh? Verletzt Sie sich? Fühlen Sie sich missverstanden?
Ja, es hat sicher Momente gegeben, wo mich das manchmal auch ein bisschen genervt hat, wo ich einfach das Gefühl hatte, fällt denen nichts mehr gescheiter sein, statt sich auseinanderzusetzen, auch mit dem Phänomen oder auch mit Problematiken, die sich stellen, oder? Wo vielleicht auch Ausfluss sind vom heutigen gesellschaftlichen Zusammenleben und sich überlegen, was passiert eigentlich da, dann geht man einfach auf die los, wo einem Politik vielleicht nicht so passt.
Aber nochmal gefragt, tut es Ihnen weh?
Nein, es tut mir nicht weh. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe den Eindruck, wir haben ja auch Erfolg gehabt. Ich denke, es ist ja nicht nur da, es ist auch bei der häuslichen Gewalt. Sind der erste Kanton gewesen. Das ist eigentlich mein erstes Dossier gewesen, dass man eine Gesetzgebung geschaffen hat, zum Opfer schützen von häuslicher Gewalt.
Und dann ist im Moment sogar Kritik von rechts gekommen. Also, wenn man einfach in der Politik ist, eine dicke Haut braucht es.
Ja, in der Exekutive kann man nicht immer geliebt werden. Also, man muss entscheiden.
Aber das ist doch ein menschliches Bedürfnis, dass man gerne kann werden.
Ja, das stimmt, aber da muss man halt irgendwie anders kompensieren. Also, wenn man nur immer auf der Harmonie ist, glaube ich, kommt man nicht weiter. Also, ich sage nicht, ich bin jemand, der jetzt einfach den Streit sucht oder den Konflikt sucht, aber es gibt gewisse Fragen, wo man muss entscheiden, wo man auch muss miteinander Lösungen finden muss. Ich bin jemand, der sehr konsensorientiert auch arbeitet. Aber wenn man entschieden hat, dann muss man auch mal etwas durchsetzen. Und mit dem muss man leben.
Auch wenn es je nachdem wehtut.
Auch wenn es wehtut. Ich muss manchmal auch Sachen durchsetzen, die nicht meiner Meinung entsprechen, weil ich Mitglied bin von einer Kollegialbehörde oder weil das Recht da so vorsieht, dass ich jetzt halt einen Entscheid in die eine oder andere Richtung muss fällen, wenn ich manchmal auch einen Blödsinn finde, deutsch gesagt, wo ich muss unterschreiben im Büro und muss sagen, jetzt muss ich den Blödsinn unterschreiben. Und mit dem muss man irgendwo halt auch zurankommen.
Sie gehören persönlich auf der RS1. Das ist Karin Keller-Sutter, die Sie gerade gehört haben. St. Galler Regierungspräsidentin und neue Ständerätin vom Kanton St. Gallen. Ihre Vis-à-vis Hans Fessler, Kantonsschullehrer. Die Frage nach der dicken Haut, die möchte ich Ihnen auch noch gerne stellen. Also Sie sind jemand gewesen in der aktiven Politik, wo, wie man da sagt, Vödel gezeigt hat. Und für das auch angefindet worden sind. Was hat das für Sie oder mit Ihnen gemacht?
Also ich würde noch etwas korrigieren, was Sie auch am Anfang einmal gesagt haben. Ich habe nicht das Gefühl, ich hätte Zeit als aktiver Politiker und jetzt habe ich keinen aktiven Politiker mehr.
Einfach im Parlament
aktiv. Ich bin nicht mehr institutionell aktiv im Moment. Also ich bin nicht mehr in einem Parlament und auch nicht in einem Parteigremium. Aber für mich ist da ein Zusammenhang, ein politischer Zusammenhang. Ich bin jetzt eher als Historiker tätig, eher im Thema, das jetzt nicht so im Zentrum der politischen Auseinandersetzung liegt, aber es ist immer noch politisch und es ist immer noch aktiv. Eine dicke Haut braucht man, also vorher sind ein paar Sätze gefallen, wo ich innerlich immer gerade ein Häkchen gemacht habe, gilt auch für mich, also man muss können einstecken, man teilt aus, man muss mit dem leben, man muss mit Kritik leben und das ist nicht immer gleich einfach. Ich glaube jetzt auch nicht, dass ich jemand bin, der einfach jetzt dicke Haut hat und da prallt an mir ab oder
es
irgendwie
gibt auch Momente, wo man sich sagt, wieso tue ich mir das an? Hat es das gegeben?
Nein, in dieser Art nicht. In dieser Art nicht. Ich glaube, dass ich von den Engagements, die ich mache, so überzeugt war, dass ich nicht die in Frage stellte. Aber es gibt Momente, wo es einem sicher wehtut. Also es hat in den 80er-Jahrzeiten gegeben, so in der Anti-Apartheid-Bewegung. Das war ja noch der Kalte Krieg. Das war sowieso noch ein bisschen eine andere Art von politischer Auseinandersetzung. Anonyme Briefe, anonyme Drohungen. Es hat einmal eine Phase gegeben, wo irgendein Typ sämtliche Talons, die man irgendwo im Blick können ausfüllen und irgendetwas bestellen, eine Werbung schenken, einen Gummibaum, eine Reise auf Amerika, die alle mit meinem Namen aufgefüllt hat und ich dann dauernd auf die Post sagen, nein, das habe ich nicht bestellt. Also das war mühsam gewesen. Oder irgendein anonymer Brief mit einem gezeichneten Galgen oder einem Strick.
Ich glaube,
gibt einem dann das Denken. Aber umgekehrt glaube ich, dass die politische Auseinandersetzung einmal sehr viel gibt. Und dann ist auch wichtig, dass man Freunde hat und Genossinnen und Genossen, die einem stützen und tragen und wo man da gemeinsam verarbeiten kann. Und dann ist einfach immer auch wieder wichtig, dass man über St. Gallen ausschaut, über die Schweiz ausschaut. Und wenn man schaut, was Leute in der Welt und in der dritten Welt für Risiken eingehen und einstecken, dann muss man sagen, bitte, weisst ein anonymes Postkärtchen gegen eine Demonstration in Syrien im Moment.
Jetzt haben Sie Häkli gemacht, Karin Kellersud, Bein im Kopf. Können Sie alles, das gehört einfach nebenbei dazu.
Ja, es ist, muss sagen, vielleicht auch leider so, oder? Es ist ja immer auch eine Frage vom Mass, es ist eine Frage vom Niveau. Sind die Schläge unter der Gürtellinie? Geht es systematisch darum, Personen zu demontieren? Da finde ich eine neuere Erscheinung, die ja leider auch Einzug gefunden hat in unser politisches System, das finde ich nicht gut. Aber das, was Hans Fässler sagt, da ist natürlich so, wir müssen uns schon bewusst sein, dass wir natürlich, wenn man jetzt vergleicht eben mit anderen Menschen, die um Freiheit kämpfen in ihren Ländern, schon ganz anders da exponiert sind oder halt viel weniger halt auch exponiert sind.
Hans Fässler, Sie haben es angesprochen, Sie macht immer noch politische Arbeit und die ist namentlich eigentlich als Historiker. Sie haben das studiert, Sie haben vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben, Reise in Schwarz-Weiß, Schweizer Ortstermine in Sklaverei. Die Schweiz hat keine Kolonien gehabt, aber Sie weisen in diesem Buch nach, dass es durchaus Verbindungen gibt von der Sklaverei, vom Sklavenhandel in die Schweiz. Wie sind Sie auf das Thema gekommen?
Eine längere Geschichte. Ich versuche sie so persönlich und so kurz wie möglich zu machen. 2003, Jubiläum vom Kanton St. Gallen, 200 Jahre Jubiläum, geht genau in die Zeit zurück, wo in Haiti die Sklaverei abgeschafft worden ist, wo Schweizer Truppen oder Schweizer Söldner dort mitgeholfen haben, Sklaverei zu bekämpfen. Und das Thema hat mich fasziniert. Der haitianische Unabhängigkeitskämpfer oder Helden Toussaint Louverture ist seitdem für mich eine wahnsinnig wichtige Figur. Ist eigentlich eine weltpolitisch wichtige Figur. Nur kennt man ihn in Europa fast nicht. Und dort bin ich darauf gestoßen, dass es so Beziehungen gibt. Und da kann man wieder ganz nahe anknüpfen bei den Lokremisen, wenn man ein paar hundert Meter Richtung Westen geht. Sieht man gerade dort, wo sie die Autobahn ins Tunnel hineingeht, ein verrostetes Tor. Hinter dem Tor ist eine Villa gestanden. Die Villa hat einem Jakob Laurenz Gsell gehört. Der ist auf Brasilien ausgewandert, aus dem St. Galler Teig-Bürgertum gewesen, ist dort gross geworden im Handel, hat Sklaven gehabt, Haussklaven, hat Sklaven gekauft, hat Sklaven geschlagen mit seinen Rittbeitschen. Er war ein Liberaler gewesen, ein Freisinniger. Und,
das ist auch ein kleiner Peitschenschlag
da. Ja, das gemerkt,
hat bei dem überhaupt keinen Widerspruch.
Unter der Gürtellinie.
Er hat kein
Widerspruch gesehen damit, dass er in der Schweiz sich für Freiheit einsetzt, für politische Freiheiten, aber in Brasilien Sklaven hat, ist wieder zurückgekommen, ist da ein angesehener Bürger gewesen. Es hat St. Galler Familien gegeben, Rietmann, Schlumpf, Höcker. Die haben Plantagen gehabt, als Investment. Man hat halt voriges Geld gehabt, man muss investieren. Und dann hat man eine Sklavereiplantage gekauft und wieder verkauft und vererbt.
Und das haben Sie alles historisch aufgeschafft und sich, Frau Karin Keller-Sutter, natürlich keinen Freund gemacht bei den Liberalen und bei den Freisinnigen, überhaupt in St. Gallen. Ein Nestbeschmutzer.
Nein, ich würde das nicht so sagen, aber damals hat ja der Herr Fessler auch Wiedergutmachungen verlangt. Es hat Vorstösse gegeben, auch im St. Galler Kantonsrat, dann im Stadtparlament von St. Gallen, auch übrigens im Bundesparlament als Ausschluss von diesen Arbeiten. Und alle drei Staatsgewalten haben sich eigentlich auf den gleichen Standpunkt gestellt, dass nämlich die Schweiz als Land nicht eine Kolonialmacht war. Also es ist nicht die Schweiz, die andere Länder besetzt hat oder Völker unterjocht hat, aber dass es Schweizer hatte, Kaufleute hatte, die sich an dem beteiligt haben, das ist unbestritten. Und das ist auch traurig. Es ist sicher immer in jedem Bereich, wo Menschen unterdrückt werden, ihrer Freiheit beraubt werden, ist das immer ein trauriges Kapitel in einer Geschichte. Und die Aufgabe, denke ich, von der Politik ist auch zu verhindern, dass in Zukunft solche Sachen passieren.
Interessant ist ja, eben Sie sagen, es ist nicht die Aufgabe vom Staat, das zu kompensieren, was Einzelfiguren früher noch mal gemacht haben. Das war ja nur eine Kritik an der Arbeit vom Herrn Fessler. Die andere ist nebenbei, lasst doch die Vergangenheit ruben und was soll das? Wie sehen Sie das? Es gibt ja in St. Gallen eine andere, noch viel bekanntere Figur, der Paul Grüninger, der Polizei, Chef von der Fremdenpolizei,
Kantonspolizei.
Kantonspolizei, wo kurz vor Kriegsende 3000 Juden das Leben gerettet hat. Und da hat es Jahrzehnte gebraucht, bis man gefunden hat, Moll, der gehört eigentlich nicht nur respektiert, sondern rehabilitiert, weil er hat die Stelle verloren. Wie haben Sie denn den Sepp-Konflikt gesehen? Dort war ja der Herr Fessler auch engagiert gewesen.
Ich war damals noch nicht in der Regierung, wo der Konflikt war, aber ich weiss von meiner Kolleginnen und Kollegen, dass das sehr ein schmerzvoller Prozess war, stornevoll war. Ich glaube, es hat halt etwas tiefes Menschliches in sich, dass man sich nicht gern konfrontiert mit eigenem Fehlverhalten. Ob jetzt das historisch ist oder ob das persönlich ist, historisch fällt es auch schwer, weil man natürlich sich auch zu Recht kann auf den Standpunkt stellen, dass man in der Retrospektive, also wenn man zurückschaut, die Sachen anders beurteilt, als wenn man selber drin ist. Das ist der eine Aspekt. Und der andere ist sicher Konfrontation. Ich war vor einem Jahr in Berlin, bei einem Stasi-Gefängnis, auf einer Führung, geführt von einem ehemaligen Häftling, der von der DDR-Staatssicherheit inhaftiert worden ist für konterrevolutionäre Umtriebe. Und was der Mann gemacht hat, ist nichts anderes, als sich an der Universität Jena an einer kritischen, aber nicht überkritischen Studentengruppe angeschlossen zu haben. Und er hat dem erzählt, dass in diesem Quartier immer noch ehemalige Mitarbeiter arbeiten, von dem Gefängnis, Familien von diesen Mitarbeiter, und die protestieren dagegen, dass man Führungen macht in diesem Gefängnis, weil man das überhaupt nicht als Unrecht anschaut. Und das zeigt eigentlich jetzt, ein bisschen losgelöst von unserer eigenen Geschichte, dass eben die Konfrontation manchmal sehr schwierig ist.
Schwierig ist eins, ist sie richtig oder wichtig?
Ja, natürlich ist sie richtig und wichtig. Die Frage ist immer, welche Schlüsse zieht man daraus? Wie moralisierend, die Anführungs- und Schlusszeichen, schaut man zurück auf die Vorfahren, die, denke ich, auch versucht haben, das zu machen, nach bestem Wissen und Gewissen, immer in einer geschichtlichen Situation drin. Aber es ist ja wichtig, dass man lernt aus Fehlern, aus dem eigenen Leben und aus der eigenen Geschichte.
Jetzt auch wieder ein bisschen abenteuerlich der Sprung von Grüninger zu Stasi und DDR. Also der Vergleich von der Mühe, von der Aufarbeitung von einer Vergangenheit, die mit Krieg, mit Vertreibung, Zerstörung, kaltem Krieg, Diktatur zu tun hat. Und Schwierigkeit von der St. Galler Regierung, jetzt einfach eins würdigen, der aufgrund von seinem gewissen Menschen das Leben gerettet hat. Aber ich meinte, dass man muss zurückschauen muss. Ich bin eigentlich der Meinung, dass es eine Erinnerungspolitik gibt. Das ist eigentlich ein grosser Teil von meiner Arbeit jetzt, dass man sich dem stellen. Und ich würde noch ein anderes Beispiel anführen, das in St. Gallen hohe Wellen geworfen hat, wo man sicher auch jetzt für Zürcher Hörerinnen und Hörer ein Begriff ist, der St. Galler Globus oder der Zürcher Globus oder je nachdem, wie man dem Globus will sagen. Der ist 1713 gestohlen worden von den Zürchern. Im Zweiten Vielmärkerkrieg. Und St. Galler haben bis heute das als Unrecht empfunden. Sie haben gesagt, der Globus ist identitätsstiftend für uns St. Galler. Also für mich nicht, aber für das katholische Bürgertum im Umfeld von Kathedralen und Stiftsbibliothek und dann das freisinnige Bürgertum offenbar auch noch. Die haben also bis 1713 zurück wegen einem gestohlenen Gegenstand das Unrechtsbewusstsein gehalten. Und genau die gleichen Leute sagen im Fall von der Sklaverei, ja, also ich meine, so weit muss man doch nicht zurückgehen und jetzt müssen wir doch auch mal irgendwie Gras drüber wachsen lassen, müssen wir in die Fürsche schauen. Und ich habe dann versucht, die auch ein bisschen zu konfrontieren mit dem, aber es ist mir nicht gelungen, ihnen den Widerspruch ihrer Argumentation.
Also der Herr Fessler ist kein Freund von der Freisinnigen. Ich werde ihn nicht können gewinnen für die Vereinigung. Aber ich denke, man muss auch unterscheiden, ob sich ein Staat systematisch an der Vernichtung von Menschen, an der Unterdrückung von Menschen im System beteiligt oder ob einzelne Ausbeutung betreiben, oder? Ich glaube, Ausbeutung gibt es in verschiedenen Bereichen. Also, ich will jetzt nicht ideologisch werden, aber es gibt linke Diktaturen oder Diktaturen unter dem Namen vom Sozialismus. Ich habe jetzt vorher DDR erwähnt, weil das einfach ein Beispiel ist, in einem, also ein bisschen mehr weg von uns. Ich wollte versuchen, da ein bisschen Distanz zu schaffen, um ein Beispiel zu finden, wo man eben sieht, wie schwierig das ist. Und dass halt dort Menschen unterdrückt worden sind, das ist ja auch klar. Gefoltert worden sind, umgebracht worden sind, weil sie das Land haben wollen verloren. Das sind auch Realitäten.
Wann wird Widerstand gegen das Rechtsgeltende zur Pflicht? Sie sind Justizministerin vom Kanton St. Gallen. Da gibt es Rechtsordnung. Und man weiss in der Geschichte, eben, gibt es manchmal auch Rechtsordnungen, die Unrechtsordnungen sind. Das gibt es schon für Sie auch.
Ja, natürlich gibt es das. Also wenn man den Nationalsozialismus anschaut, dann hat das mit einem Rechtsstaat nichts mehr zu tun. Wenn man Nürnberger Rassegesetz nimmt, also das ist ein Unrechtsregime, wo unter dem Deckmantel vom Recht natürlich Unrecht geschieht. Ich denke, eine moderne Verfassung oder eine Verfassung, wie sie aus der Aufklärung rauskommt, aus dem Liberalismus auch rauskommt, macht keinen Unterschied bei den Menschen, in der Rechtsanwendung gleich, woher das sie kommen, welchem Geschlecht, welcher Überzeugung sie angehören.
Und Sie würden das selbstverständlich unterschreiben, aber einfach Grenzen sehr viel früher setzen, Hans Fessler, wo man muss Widerstand leisten.
Ja, also es gibt einen uralten Aufsatz über die Pflicht zum zivilen Ungehorsam, wo man sagt, wenn einem der Staat zwingt dazu, ein Unrecht zu begehen, also das ist der Henry David Thoreau, der Steuern zahlen für einen Staat, der Sklaverei unterstützt hat in den USA, dann gibt es eine Pflicht zum Widerstand. Ich möchte gerade hier anknüpfen, ist ein interessanter Gedankenansatz jetzt aus der Sicht von einer Justizministerin. Wie ist denn da, wenn jetzt ein freisinniger Parteikollege von Ihnen sagt, es gibt das Widerstandsrecht, es gibt das Asylrecht für Geld, es gibt eigentlich ein Menschenrecht auf Steuervermeidung, Steuerhinterziehung. Also wenn aus ihrem ideologischen Umfeld Leute eigentlich der Meinung sind, das geltende Recht, zum Beispiel in Deutschland ist ein Unrechtsstaat, das ist eigentlich richtig, dass man dort Geld abzügelt und versteckt und Steuerhinterziehung begeht. UBS, wo eine Bank ist, die mit kriminellen Energien
Steuern gezogen hat.
Ist das
auch
Widerstandsrecht?
Also ich weiss jetzt nicht, wer Sie meinen. Nein, es gibt ja erstens keine Sippenhaftung und zweitens haben Sie jetzt etwas sehr pointiert formuliert, wo wahrscheinlich so auch nicht ganz im Raum kann stehen gelassen werden. Also ich kann nur für mich selber reden, ich rede nicht für andere. Ich schaue Steuerhinterziehung nicht als ein Geschäftsmodell an für die Schweizer Banken, die irgendwie eine Zukunft hat. Und ich finde Steuerhinterziehung auch nichts, was elegant ist oder erstrebenswert ist, auf keinen Fall.
Fertig politisiert, Herr Fessler.
Aber.
Also der Einsatz, ich habe eine andere Frage.
Gut, Einsatz. Aber der ganze Freisinn, die ganze St. Galler Regierung, das ganze St. Galler Tagblatt hat dem entsprechenden Banker oder Bankier nie da durchgetan und gesagt, das wollen wir nicht, sondern jetzt hat man sogar noch bedauert.
Der will jetzt einfach die Gelegenheit wahrnehmen, wenn er live vom Radio ist.
Das ist nicht eine Gelegenheit, das ist einfach etwas, was man muss sagen.
Das gehört zu persönlich. Sie haben gesagt, das Wort ist frei da. Jetzt möchte ich aber noch gerne von der Frau Keller-Sutter zum Schluss wissen. Was verbindet Sie mit dem 22. September 2010?
Das war mein Hochzeitstag.
Super Antwort. Das war auch der Tag, wo sie nicht im Bundesrat gewählt worden ist. Sie haben nachher gesagt, sie seien auch ein bisschen erleichtert. Das müssen Sie erklären.
Ja, es ist natürlich, wenn man für so etwas kandidiert und ich sage jetzt in dem ganzen Umfeld mal drin ist, dann sieht man auch, ja, das ist so wie ein eigener Kosmos, der sich da abspielt. Und wenn das vorbei ist, dann ist einfach mal ein Entscheid gefallen. Das ist wie nach einer Prüfung. Und dann ist man ja manchmal froh, ist gleich, wie es rausgekommen ist. Man ist einfach froh, dass es fertig ist. Und so ist es mir schon ein bisschen gegangen, dass ich einfach froh war, dass ein Entscheid gefallen ist. Und ich eben auch durchaus das Positive gesehen habe von dem Entscheid. Also einfach auch mehr Freiheit können haben im Leben und in der Lebensgestaltung, also, in der eigenen Beziehung.
Also keine Koketterie.
Nein, das ist es in keiner Art und Weise. Ich bin nicht der Typ, der das macht. Ich bin eher vielleicht zu direkt raus oder wirklich gerade raus. Ich würde jetzt nicht kokettieren mit so etwas.
Dann muss man es auch absolut ernst nehmen, dass Sie wiederholt gesagt haben, das Thema Bundesrat, Bundesrätin ist für mich erledigt. Sie sind 48, haben in Bern erst schon angefangen. Das müssen Sie schon noch ein bisschen erklären. Sie haben noch alle Zeit.
Ja, ich stelle mich einfach auf den Standpunkt, dass ich einmal mich zur Verfügung gestellt habe und kandidiert habe an dem 22. September 2010 und ich bin nicht gewählt worden. Für mich ist es damit entschieden.
Aber da könnte man auch darauf zurückkommen.
Also ich muss Ihnen sagen, aus heutiger Sicht sehe ich das nicht. Ich habe den Eindruck, der Roland Eberle, SVP-Ständerat, hat mal gesagt, der Zug fährt nur einmal ein im Bahnhof und ich sehe es irgendwie auch so.
Gut. Das wird mitgeschnitten, das Gespräch, und man könnte dann das bei Gelegenheit... Es hat schon so ein Hintertürchen gehabt, aus heutiger Sicht.
Ja, da interpretieren Sie, aber es ist, ich kann mir es einfach nicht, ich kann mir es wirklich nicht vorstellen. Und ich muss auch sagen, ich bin auch glücklich und zufrieden, so wie ich bin, dass mich St. Galler Volk in Ständerat gewählt hat. Und ich habe Freude an dieser Aufgabe und bin auch sonst ein zufriedener Mensch.
Und treten jetzt im März natürlich auch nicht mehr an als Regierungsrätin.
Genau, ich werde zurücktreten aus der St. Galler Regierung und mich dann konzentrieren auf die Arbeit in Bern. Ja.
Von Ihnen, Karin Keller-Sutter, haben wir schon gehört, was Sie noch vorhaben. Sie spielen heute noch den Narr in Wiel.
Genau.
Was haben Sie noch vor? Hans Fessler?
Ich gehe nachher noch ins Palas. Das ist ein ganz wichtiger Ort in St. Gallen. Für mich fast wichtiger als die Lokremise hier. Und im Palas wird der Gröninger Film gezeigt, anlässlich vom 40. Todestag, anlässlich von der Taufe von einer Brücke über den Rhein als Gröninger Brücke. Und dort ist auch die Tochter von Paul Gröninger, die ich gut kenne aus der Arbeit, aus der gemeinsamen. Und Paul Rechsteiner, der für mich auch eine wichtige Person ist, und der Stefan Keller, der das Buch geschrieben hat. Und ich gehe nachher noch denen noch Grüezi sagen, die noch treffen, weil die Gröninger-Geschichte ist für mich sehr prägend gewesen.
Speziell das St. Gallen, die Linken treffen sich im Palas und eher das bürgerliche Kulturzentrum ist in der Lokremise.
Das ist so, vielleicht teilweise.
Also, es hat sich auf jeden Fall hoffentlich für Sie gelohnt, da hinzukommen und für alle anderen auch mal einen Abstecher auf das unbekannte St. Gallen zu machen. Ob es dann Lokremise oder das Palas ist, das ist Ihnen überlassen. Ich danke Ihnen beiden herzlich fürs Kommen, ist persönlich und allen einen schönen Sonntag.
Und direkt aus der Lokremise St. Gallen ist unser persönlicher Gast von Daniel Hitzig waren Karin Keller-Sutter, Regierungspräsidentin, und Hans Fessler, Kantonsschullehrer Technik, Tiskanz und Marco Gemperli. Heute in einer Woche kommt es persönlich dann aus dem Schulhaus St. Antonien im Kanton Graubünden. Der Christian Zeugin hat für den Silvia Brembilla eingeladen. Sie ist Bergbäuerin und Lehrerin. Und der Heinz Rieder, Gemeindepräsident von St. Antonien. Die Live-Sendung vom Sonntagmorgen persönlich, die wird immer am gleichen Abend wiederholt. Sonntag zu Abend nach den 10 Uhr Nachrichten, ebenfalls auf DRS1.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.